Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Dezember 2025 mit
Geld für die Ukraine,
einer skurrilen Nachricht,
dem polnischen Verfassungsgericht,
Ukraine-Verhandlungen,
Abtreibungen,
Protesten in Ungarn,
importiertem Antisemitismus,
Schamschaft zu Marokko,
echt alten Filmen,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Ich fange mit der skurrilen Nachricht an. Und weil Weihnachten vor der Tür steht, darfst du heute wichteln. Mhm. Und zwar habe ich drei Nachrichten in meinem Sack, die alle drei skurril sind. Und du musst jetzt quasi eine rausziehen.
Die zweite.
Ja, okay. Also ich hätte dir jetzt drei Stichworte genannt und du könntest auswählen.
Naja, dann mach mal.
Das erste Stichwort ist Unterhosen, Zahnstocher oder Glatzen.
Glatzen. Zahnstocher kenne ich schon. Das ist irgendwie die absurde Meldung, die ich diese Woche, also... Das ist das mit den drogengetränkten Zahnstochern, die Schülerinnen und Schüler neuerdings angeblich an einer bayerischen Schule kauen, weswegen da jetzt Zahnstocher verboten sind.
Exakt.
Das ist doch alles nicht mehr normal.
Ja, Link ist in den Shownotes. Kommen wir zu den Glatzen. Und zwar hat Südkorea ja einen relativ starken Schönheitswahn. Ich weiß nicht, ob dir das so bekannt ist.
Nee.
Ich glaube, das kann man so sagen, ohne dass es jetzt rassistisch ist. Also
ich habe nie von gehört. Echt?
Echt?
Ja, das ist echt noch nie von gehört.
Ach, okay. Naja, dann ist doch hier gleich noch ein bisschen
Bildung
Information
hier.
Und Bildung, genau, interkulturelle Kompetenzen. Ja, also Äußerlichkeiten sind da extremst wichtig. Vor allem betrifft das Frauen in allererster Linie. Also es geht um Make-up, Skincare, aber auch vor allem, dass der Körper schön dünn sein muss. Also das Ganze sind sehr, sehr hohe Schönheitsstandards, die dort herrschen. Beinahe ein Viertel aller Frauen in Südkorea hat sich schon mal eine Schönheits-OP unterzogen, was ziemlich hoch ist. Also es ist im weltweiten Vergleich ein Top-Wert eigentlich. Und es ist aber so, dass Männer nicht verschont bleiben. Und deswegen hat sich jetzt der Präsident dafür eingesetzt, dass Behandlungen gegen Haarausfall von den Krankenkassen übernommen werden sollen.
Oh Gott.
Er sagt, ja, du lachst, ja. Aber weißt du, was er sagt? Das ist eine Frage des Überlebens. A matter of survival. Ja, zitiert ihn der Guardian. Und er hat da auch so einigen Widerspruch geerntet, ja, unter anderem, weil die meisten MedizinerInnen nicht so ganz die Ansicht teilen, dass das also mit Haarausfall jetzt ein medizinisches Problem sei, sondern es ist halt eher ein kosmetisches, ja. Aber auch die Krankenkassen in Südkorea sind jetzt nicht so reich, ja, so ein bisschen wie bei uns. Also es ist schon eng. Es ist jetzt nicht so, dass sie nicht wüssten, wohin mit all ihrem Geld, sondern eher im Gegenteil. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen umstritten. Aber tatsächlich ist das offenbar ein großes Ding in Korea, dass man keine Glatze haben will als Mann. Ich habe mich da in so einen Reddit-Thread eingelesen oder mich da auch so ein bisschen drin verloren. Und tatsächlich ist es wohl in Korea schwerer, als Mann mit einer Glatze rumzulaufen als irgendwo anders. Also du zum Beispiel, ja, du könntest in Korea auch Dating-Erfolg haben, aber ein koreanischer Mann, der die gleiche Frisur hat wie du, nicht. Und warum das so ist, das schreibt ein User namens JD3982. Er schreibt, a clean, bald, white, black man is just another foreigner. It even suits them to some degree. A clean, bald, Asian man in Korea looks like a Buddhist monk. It's not even a question. Also es kommt absolut nicht in Frage, weil man einfach aussehen würde wie ein buddhistischer Mönch.
Ich muss immer, also ich... Ja.
Ja, erzähl doch mal,
immer wenn es darum geht, dass Männer und Haarausfall und alles ganz schrecklich, ich kann nicht anders, als dann rumzufeixen, weil, also Leute, ernsthaft.
ne? Ja, ich...
ist gut jetzt.
Ja, also, aber also es ist auf jeden Fall, ja, ich fand es auch eben eine skurrile Nachricht. Und das mit den Unterhosen verlinke ich natürlich auch.
Das ist nett.
Kommen wir zu den Ukraine-Verhandlungen. Es gibt da zwei Erzählstränge und wenn du magst, darfst du mit dem ersten anfangen. Das sind die Verhandlungen in Brüssel.
Die Verhandlungen in Brüssel, ja, da ist ja dann auch tatsächlich was rausgekommen, was sich zu berichten lohnt. Der Plan war ja, hatten wir letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir das, dass die EU das Geld der russischen Zentralbank, das in Belgien bei diesem Finanzclearing-Institut Euroclear liegt, dass die das hernehmen und damit einen Kredit absichern. Das Geld aus dem Kredit sollte an die Ukraine gehen. Hat nicht geklappt. Da waren ein paar Länder dagegen. Was jetzt passiert ist, dass die Ukraine einen zinslosen Kredit bekommt in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro. Also am Ende werden wir erst wissen, wie viel von diesen 90 Milliarden die Ukraine tatsächlich abgerufen hat aus diesem Kredit oder aus dieser Kreditzusage. Das eingefrorene russische Geld bleibt erstmal einfach bei Euroclear liegen und damit wird vorerst nichts gemacht. Was die EU-Kommission machen wird, sie wird einen Kredit aufnehmen. Der wird durch 24 von 27 EU-Staaten abgesichert, die Koalition der Willigen. Natürlich nicht dabei Ungarn, weil Ungarn tut alles, um die EU zumindest als Wertegemeinschaft zu zerstören. Als Kasse, aus denen sie sich bedienen können, finden sie immer noch gut. Außerdem nicht dabei die Slowakei und Tschechien. Den beiden reicht es anscheinend auch, von der EU Kohle zu bekommen und nichts abzugeben. Diese 90 Milliarden, die über die EU abgesichert werden sollen, sind fast die Hälfte des EU-Haushaltes. Also der ist 200 Milliarden Euro groß, so ungefähr. Und jetzt wollen sie halt erstens einen Kredit aufnehmen, zweitens die russischen Gelder eingefroren lassen und erst dann heranziehen, wenn Russland der Ukraine keine Reparationen zahlt, wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei sein sollte. Und davon ist auszugehen, dass Russland sich weigern wird, Reparationen zu zahlen, weil Russland ja der festen Überzeugung ist, sie hätten den Krieg nicht angefangen.
Es ist ja auch kein Krieg.
Stimmt, es ist ja auch kein Krieg. Es ist kein Krieg und den haben sie auch nicht angefangen. Genau. Nee. Und anscheinend glauben die Russen das ihrem Präsidenten. Das ist eigentlich das Faszinierende daran.
Ja, wenn du lang genug, das ist ja 24/7 da im Fernsehen, beballert wirst mit dieser Botschaft, ich glaube, irgendwann bist du mürbe. Ja, es gab auch Verhandlungen in Berlin. Steve Witkoff war hier, der US-Sondergesandte für Friedensmissionen und russische Interessen. Nein, das letzte habe ich dazu erfunden. Selenskyj war hier, der ukrainische Präsident. Und dazwischen Günther Sauter, das ist der sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz. Friedrich Merz war selbst nicht bei den Verhandlungen dabei, aber hat davor ein bisschen was Nettes gesagt, hat danach ein bisschen was Nettes gesagt. Es war ziemlich viel los hier in Berlin. Also die HauptstadtjournalistInnen waren rund um das Treffen auch in hellem Aufruhr. Und große Erwartungen und hinterher wurde sehr viel das nachgeplappert, was so diese drei beteiligten Parteien, also Witkoff, Selenskyj und dann, wie gesagt, Merz hat dann das Reden übernommen, also das Reden vor Kameras übernommen, nach den Gesprächen gesagt haben. Das waren dann so Sachen wie, oh, große Fortschritte, entscheidende Weichen, man sei auf dem Weg zu einem Friedensabkommen und 90% der strittigen Fragen seien geklärt. Das war was die USA gesagt haben und was dann aber auch einige einfach so übernommen haben. Und man kann dann tatsächlich auch in der Pressemitteilung der Bundesregierung, die verlinken wir, nachlesen, worauf sich tatsächlich geeinigt wurde. Man muss auch sagen, das klingt alles gut. Ich habe jetzt nur ein paar Punkte rausgewählt. Da steht eben drin, dass sich sowohl die USA als auch die Staats- und Regierungschefs in Europa dafür aussprechen, zusammenzuarbeiten, um der Ukraine Sicherheitsgarantien, also wirklich robuste Sicherheitsgarantien und auch Unterstützungsmaßnahmen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Und da ist eine ganze Liste von Zusagen, die da beinhaltet sind. Also das erste ist die Bereitstellung anhaltender und erheblicher Unterstützung für die Ukraine zum Aufbau ihrer Streitkräfte, die dann, wenn irgendwann mal wieder Friedenszeiten sind, eine permanente Stärke von 800.000 Soldatinnen und Soldaten haben soll. Dann zweitens eine von Europa geführte, das wurde ganz oft zitiert, aus Beiträgen williger Nationen bestehende multinationale Truppe für die Ukraine. Ja, also im Rahmen dieser Koalition der Willigen.
Das gibt Diskussionen da. Oh, ja, ja,
die von den USA unterstützt wird. Und drittens eine innerstaatlichen Verfahren unterliegende rechtlich bindende Verpflichtung. Maßnahmen zur Wiederherstellung, so ein bisschen komisch formuliert, Maßnahmen zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit im Fall eines zukünftigen bewaffneten Angriffs zu ergreifen. So, da, das wird dann oft kolportiert als so ähnlich wie NATO, hier wie Artikel 5.
Artikel 5.
Zusicherung quasi. So. Und man muss bei diesen ganzen Punkten immer sehr genau lesen, weil letztendlich sicher ist nur die multinationale Truppe. Bei den anderen hieß es, zum Beispiel diese Streitkräfte sollen eine Stärke von 800.000 Soldatinnen und Soldaten haben. Oder bei diesen NATO-Artikel 5 Zusagen, diese Maßnahmen können den Einsatz bewaffneter Streitkräfte, nachrichtendienstliche, logistische und so weiter umfassen. Nur bei der multinationalen Truppe heißt es, es wird sie geben und sie wird von den USA unterstützt. Also da haben wir eine tatsächliche echte Zusage.
Was sind denn bitte Zusagen der Vereinigten Staaten von Amerika wert? Die sind wertlos.
Ja, ja, aber es gibt ja eben eine größere Koalition der Willigen. Da sind Großbritannien, Frankreich, Italien, Dänemark und so weiter. Nur, auch da, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Merz hat die deutsche Beteiligung an so einer Truppe bisher offen gelassen.
Ja, also, ja, aber das muss er. Also das gibt so absurde Diskussionen hier in Deutschland, wenn er das nicht macht. Das willst du dir vor Weihnachten nicht ans Bein binden.
Ja,
so
und
Quatsch.
Er regiert halt auch mit der SPD, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Stimmt.
Also es gibt also Ideen, ja, und es gibt wenig Konkretes, zumindest auf dem Papier bisher wenig Konkretes. Dafür fand ich, wurde dann doch ein bisschen arg viel Begeisterung und Wirbel gemacht. So als sei das jetzt quasi in ein paar Tagen vorbei mit dem Krieg.
Ja, genau so kam mir das auch vor, medial. Ja,
und dann kam die unsanfte Landung in der Realität. Ich habe wirklich von Montag drauf gewartet, Dienstag drauf gewartet. Wann sagt Russland was dazu? Und Putin hat sich dann geäußert tatsächlich und zwar A zu seinen Kriegsplänen und hat dann nochmal klar gesagt, die Ziele der, und er nennt es ja immer noch Spezialoperation, seien nicht verhandelbar. Und das heißt für ihn auch, der Donbass gehört für ihn zu Russland. Das steht halt auch schon in der russischen Verfassung so drin, obwohl die das ja noch gar nicht alles eingenommen haben, aber naja. Und er sagt ja, entweder die Ukraine stimmt dem Ganzen jetzt auf dem diplomatischen Weg zu und darum stand das ja auch in dem ursprünglichen 28-Punkte-Plan von Witkow, oder Russland wird sich das halt militärisch holen. Aber davon wird er nicht ablassen. Und er ließ es sich dann auch nicht nehmen, in dem Zusammenhang die Europäer allesamt zu beleidigen. Sie seien kleine Ferkel. Naja. Egal. Ja, und Zelensky hat dann direkt auf den ersten Punkt auch reagiert und gesagt, niemals wird die Ukraine den Donbass als russisch anerkennen. Das heißt, unterm Strich, muss man sagen, bleibt sehr wenig übrig. Ich werde mich aber jetzt nicht wiederholen und sagen, wir sind am gleichen Punkt wie vor 3 Monaten oder vor 6 Monaten und so weiter, habe ich jetzt oft genug gesagt, weil ja, Wladimir Putin ist am gleichen Punkt, der bewegt sich keinen Zentimeter bisher. Aber die Verhandlungen waren trotzdem, glaube ich, wichtig, weil es wird eine multinationale Truppe für die Ukraine geben.
Schauen wir mal. Also, weißt du, das Verhandlungen, also wenn ich verhandle, ne, da sitzt ja nicht mal Russland am Tisch. Was verhandeln die denn? Das ist irgendwie, die schreiben den ganzen Tag doch nur irgendwelche Wunschlisten und nehmen gleichzeitig nicht die Mittel in die Hand, die sie bräuchten, um Russland überhaupt mal dazu zu zwingen, überhaupt nur an den Tisch sich zu setzen, geschweige denn da den Krieg zu beenden. Ich finde das alles, also mir kommt das alles äußerst unredlich vor, also wie so ein, ja, wie so ein mehr oder weniger blinder Aktionismus. Wir tun jetzt mal was, aber ihr tut ja nichts. Ihr könnt, weißt du, die einigen sich auf dies, das und jenes und Russland macht einfach weiter Krieg, die pfeifen drauf. Und solange die Russland nicht an die Kandare nehmen, wird da überhaupt nichts passieren. Also das Mich irritiert das richtig. Also das ist irgendwie so eine gefühlte Politik wieder.
Ja, ich bin ganz bei dir. Bei einem Großteil ist es gefühlte Politik. Wenn man diese Liste liest, was die sich geeinigt haben, ist es viel einfach keine feste Zusage, sondern könnte, sollte, wäre schön, wenn, ja, so ungefähr.
Ja, genau. Das ist alles für was du auch gerade referiert hast. Letztlich ist das ja alles für nach dem Krieg. Was machen wir nach dem Krieg? Das ist, worüber die ganze Zeit reden. Und es wird aufgeblasen, als würden sie darüber reden, wie sie den Krieg beenden. Tun sie aber gar nicht.
Naja, es kommt ja noch, also es gibt ja durchaus Verhandlungen mit Russland und da gibt es ja durchaus auch Forderungen, die bisher die Ukraine gesagt hat, da können wir nicht drauf eingehen, zum Beispiel die Forderung, dass sie nicht der NATO beitreten. Jetzt hat Zelensky gesagt, er könnte sich vorstellen, diesen NATO-Beitritt zum Beispiel fallen zu lassen, aber das geht natürlich nur, wenn es echte Sicherheitsgarantien auf eine andere Art und Weise gibt. Und die liegen jetzt zum Beispiel auf dem Tisch. Also da gab es wirklich einen Schritt nach vorne. So.
Aber wie sieht das aus russischer Perspektive aus? Aus russischer Perspektive ist es so, dass sie nur lange genug weiter die Ukraine terrorisieren müssen, damit Zelensky zu Zugeständnissen bereit ist. Und je länger sie terrorisieren, desto mehr Zugeständnisse gibt es. Und über Sicherheitsgarantien hinterher, da kann man doch nur lachen. Die Ukraine hatte doch Sicherheitsgarantien. Was kann man denn jetzt noch für Sicherheitsgarantien formulieren?
Naja, die multinationale Truppe, die dann tatsächlich in der Ukraine ist, was natürlich für Putin wieder ein rotes Tuch wird. Er sagt auch, es wird er nicht akzeptieren. Aber da finde ich auch, hat Merz ganz, ganz schön gesagt, Putin kann nicht immer nur ein Jetzt sagen. Das macht er gerade. Ja, er macht es gerade. Aber Merz hat schon recht, er wird auch irgendwann mal zu irgendwas Ja sagen müssen. Und da ist eine ganz gute Nachricht auch noch diese Woche gewesen, die hatte ich bei Finanzmarktwelt gesehen, dass tatsächlich es so ist, dass China und die Türkei inzwischen russisches Öl meiden, weil die Sanktionen der USA, die verschärften Sanktionen, eben doch wirken. Also da geht es um Einnahmen von 489 Millionen Euro pro Tag.
Ja.
Und das ist schon, also es ist nicht so, dass gar nichts passiert. Es passieren Dinge, auch diese jetzt die Angriffe der Ukraine auf russische Öltanker oder auch auf russische Raffinerien und so weiter, da passieren ja Dinge. Also der Druck ist ja trotzdem auch auf Russland da. Der tut nur immer so, als würde es ihm alles nichts ausmachen. Aber das darf man ihm halt auch nicht einfach so glauben, denke ich.
Naja, wenn man sich so anguckt, was da täglich auf die Ukraine runterregnet, habe ich nicht den Eindruck, als würde er nur so tun. Und warum sollte er irgendwann Ja sagen? Der wird sein Öl schon irgendwie los. Also ich glaube, solange da nicht wirklich ernsthaft Druck gemacht wird und nicht immer nur so ein bisschen Reiseverbot, Einreiseverbot für irgendwen, also solange da nicht wirklich die Daumenschrauben hart angezogen werden, wird Russland sich überhaupt nicht mehr bewegen. Also die kannst du ja auch angucken, was jetzt hier die ersten Meldungen von Putins Rede an die Lage der Nation, das ist ja, mir fehlen Adjektive.
Das Poltern,
Poltern, das ist genau das, was die wollen. Dann guckst du dir an, was Solowjow, dieser Fernsehansager, für einen Scheiß labert. Das, letztendlich ist das ja das, die offizielle Linie Russlands, die in dieser Fernsehsendung den ganzen Tag besprochen wird. Da weiß ich nicht, und gleichzeitig hast du dann hier irgendwie so einen einsamen Demonstranten seit Monaten, wenn nicht Jahren, vor dem Russlandhaus stehen, was immer noch in Berlin fröhlich geöffnet ist. Die Leute gehen da ein und aus, die können weiter ihre Geschäfte machen, was auch immer. Ich glaube da nicht mehr dran, ehrlich nicht.
Ja, ich muss da dran glauben, weil ich wünsche es auch der Ukraine.
Ja, sicher wünsche ich das der Ukraine. Aber dieses Zaghafte, was der Rest der freien Welt mit Russland macht, ich weiß es nicht.
Übrigens, was ich sehr seltsam fand, zu dieser, nochmal zurück zu diesem eingefrorenen russischen Vermögen in Brüssel oder in Belgien. Da hat der ZDF-Korrespondent in Brüssel diese Woche mehrmals gesagt, er hat es nicht nur einmal gesagt, sondern mehrmals, dass es eine Blamage für Macron und Merz wäre, wenn das Vermögen jetzt nicht zu Rate herangezogen werden würde.
Ja. Also für Merz ist es das mit Sicherheit.
Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Warum ist es eine Blamage?
Weil Merz das unbedingt so wollte.
Ja, na und? Aber ich gehe auch in Verhandlungen und will irgendwas unbedingt und nur weil es dann nicht klappt, bin ich ja nicht eine Blamage.
Aber du bist nicht die Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union. Und bisher war es ja fast immer so, dass wenn Deutschland was wollte, hat Deutschland das auch gekriegt, auf die eine oder andere Weise. Und jetzt hat Merz das genaue Gegenteil gekriegt.
Aber das finde ich schon interessant, das so zu framen, weil es ist ja einfach eine Entscheidung, es ist eine Verhandlung, die ist nicht so ausgegangen, wie der Bundeskanzler es wollte, aber es ist nicht gleichbedeutend mit Blamage. Das ist es ja nur, wenn man das so sieht, wie du gerade gesagt hast, dass man in Europa eigentlich den Ton angibt.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass die Bundesrepublik Deutschland Hegemon über die Europäische Union ist. Und das war in den vergangenen Jahrzehnten ja auch so. Wir sind halt einfach mal im fossilen Zeitalter, haben wir einfach mal die Macht in der EU gehabt. Die sehen wir jetzt möglicherweise schwinden, was auf eine Art ganz witzig ist. Ja, weil eigentlich sollte in der EU ja One Man, One Vote oder One Country, One Vote gelten. Ja. Und nicht, dass der die meiste Kohle hat, bestimmt, wo es lang geht, beziehungsweise sehr gut verhindern kann, wo es lang geht. Mhm. Das war ja eigentlich eher so bundesdeutsche Politik. Und so ist gesehen ist das schon eine Blamage für Merz. Und das ist ja auch nicht die einzige. Es gab ja auch noch das Mercosur-Abkommen, ein Freihandelsvertrag eben zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur, was ein, ja, sowas Ähnliches wie die EU ist, allerdings nur als Wirtschaftsgemeinschaft in Südamerika. Damit mit diesem Abkommen, da verhandeln sie seit 25 Jahren drüber. Mit diesem Abkommen, was Merz auch unbedingt wollte, hätten sie die größte Freihandelszone der Welt geschaffen. Die Franzosen, die Bauern natürlich in Frankreich, haben ein Problem damit. Italien auch. Und Italien hat es jetzt geschafft, die Unterzeichnung, die eigentlich am Wochenende hätte stattfinden sollen, um einen Monat verschieben zu lassen.
Ja.
Was für Merz auch problematisch sein kann. Weil wenn jetzt Italien tatsächlich auch noch Mercosur zum Fallen bringt, also wenn Italien nicht mitmacht, anders. Man braucht, um das zu unterzeichnen, diese sogenannte qualifizierte Mehrheit in der EU. Also es müssen nicht alle Mitgliedstaaten mitmachen, sondern eine bestimmte Menge Mitgliedstaaten, die gleichzeitig eine bestimmte Menge der Bürgerinnen und Bürger repräsentieren. Ich glaube, 65% waren es, nagel mich nicht fest. Wenn Italien mitmacht, ist Frankreich überstimmt. Wenn Italien nicht mitmacht, ist Deutschland überstimmt. Und jetzt kann man sich mal überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel der durchaus auch international organisierten extremen Rechten? Das ist, die normalen Rechten platt zu machen.
Ja.
Das war jetzt so die Arbeitshypothese, die in meinen Kopf sofort gesprungen ist, als ich das mit Meloni gelesen habe. Weil das ist natürlich jetzt auch nochmal eine Chance, Merz außenpolitisch zu beschädigen. Ja, weil innenpolitisch ist der Typ ja sowieso schon durch.
Ich dachte außenpolitisch auch nach Kopf, naja, aber naja.
Ja, nee, da kann er immer noch so schön, ne, große Reden schwingen und sowas. Also dieses gouvernantenhaft Pampige von ihm, das funktioniert außenpolitisch anscheinend ganz gut, weil da geht es halt auch darum, Stellung zu beziehen. Hier bei uns funktioniert es halt nicht ganz so gut, weil immer, wenn er den Maul aufmacht, fällt irgendwann irgendwo was Menschenverachtendes aus.
Ja, aber das war doch international auch schon durchaus so. Stimmt. So froh, oh Gott, ist, wieder nach Hause zu kommen.
Das meintest du mit Kopf. Oh Gott, ja. Schnell ins Ausland. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich geurteilt.
Ja.
Kein Land darf sich über Unionsrecht hinwegsetzen, nur weil ihm bestimmte Regeln oder Urteile nicht passen. Und das gilt insbesondere für Polen, weil um Polen ging es in diesem Prozess. Polen hatte vor 4 Jahren unter der rechtsradikalen PiS-Regierung eine Justizreform gemacht. Wir erinnern uns, da ging es dann darum, wie die Verfassungsgerichtsstellen besetzt werden und sowas alles. Diese Justizreform hat Zweifel geweckt an der Rechtsstaatlichkeit Polens. Die Kommission und der Europäische Gerichtshof hatten damals Änderungen angeordnet in Polen. Polen hat nicht wirklich was getan, weil Polens Verfassungsgericht gesagt hat, nee, was ihr da macht, ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Polens. Ist es aber nicht. Weil nämlich, sagt der EuGH, weil Polen, ach, ich zitiere es einfach, diese Werte, also es geht um den freiwilligen Beitritt zur EU,
ja,
Polen ist ja nicht in die EU gezwungen worden.
Genau.
Diese Werte geben nämlich der Union, der Polen freiwillig beigetreten ist, schlechthin ihr Gepräge. Nach dem Beitritt schlagen sich diese Werte in rechtlich verbindlichen Verpflichtungen nieder, von denen sich die Mitgliedstaaten nicht lossagen können. Ja. Und dass der polnische Verfassungsgerichtshof aufgrund schwerwiegender Unregelmäßigkeiten bei der Ernennung von 3 seiner Richter sowie seiner Präsidentin kein unabhängiges und unparteiisches Gericht darstellt.
Tja.
Die Regierung von Donald Tusk bemüht sich, diese Justizreform wieder rückgängig zu machen. Aber die Polen hatten halt neulich den rechtsradikalen Nawrocki zum Präsidenten gewählt. Und der Präsident wiederum hat in Polen so viel Macht, dass er die Regierung blockieren kann. Die Regierung umschifft das Ganze gerade so ein bisschen. Die veröffentlichen einfach gar keine Urteile. Also die tun so, als hätten sie kein Verfassungsgericht. So ungefähr jedenfalls. Und Nawrocki sagt jedenfalls, das europäische Recht darf in keiner Weise in die Verfassungsstruktur der Republik Polen eingreifen.
Mhm.
Also sagt der polnische Präsident das Gegenteil vom EuGH. Und jetzt müsste sich halt Tusk und Nawrocki irgendwie auf neue Richter einigen. Die sollten idealerweise unabhängig sein. Weil wenn das nicht klappt, also Polen sich nicht an dieses Urteil jetzt hält, dann werden als nächstes Strafzahlungen fällig. Und gleichzeitig ist das auch ein Urteil mit Präzedenzwirkung, weil der EuGH hat vorher noch nicht gesagt, höchstrichterlich festgestellt sozusagen, dass kein Land sich über Unionsrecht hinwegsetzen darf, nur weil ihm bestimmte Sachen nicht passen.
Sehr gut. Ja, da passt es doch auch mal nach Ungarn zu schauen. Das sind ja eigentlich lange unsere beiden Lieblingsquerulanten in der EU gewesen, Polen und Ungarn.
Naja.
Es sind noch ein paar dazugekommen, ja.
Vor allen Dingen ist das Interessante an Querulanten ist, vielleicht findet der Faktencheck was. Ich habe vor vielen Jahren mal, wirklich vielen Jahren, zwischen 15 Jahre her oder noch länger, eine Sendung, ich glaube im Deutschlandfunk oder so gehört, da ging es um Querulanten. Und da haben sie natürlich dann auch so ein paar Querulanten porträtiert, wie man es immer so macht, muss ja immer menscheln. Aber sie hatten halt auch Zahlen dabei. Und das war, ich weiß es nicht mehr wie viel, eine extrem hohe Zahl. Sowas wie 70% aller positiven Änderungen in Verordnungen und sonst wie werden durch Querulanten erzeugt.
Ja, okay, gut.
Also die sind anscheinend wichtig. So, darum finde ich, Ungarn ist kein Querulant, weil die schaden nur.
Er ist halt Putin treu, sagen wir es mal so. Putins U-Boot in der EU. Aber in Ungarn wird nächstes Jahr gewählt und es gibt Hoffnung, dass sich dann was ändert. Also ich hoffe das sehr und ich hoffe es nicht nur für die EU, ich hoffe es auch wirklich für Ungarn, dass Viktor Orban dann bei den Wahlen abgelöst wird. Und gerade am vergangenen Wochenende hat sich was getan in Ungarn. Da sind mal wieder zehntausende Menschen in Budapest gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Es gab nämlich wieder neue Informationen zu einem Missbrauchsskandal, der schon relativ lang in der Gesellschaft da unter anderem dafür sorgt, dass die Oppositionspartei TISA von Peter Magyar, wird es glaube ich gesprochen, dass die gerade vor Fidesz liegt, also der aktuellen Regierungspartei von Viktor Orban. Also Tisza könnte tatsächlich bei den nächsten Wahlen hoffentlich als Sieger hervorgehen. Und Peter Magyar, der Herausforderer von Orban, könnte ihn ablösen. Ein bisschen muss man sich den Hintergrund anschauen. Also die Geschichte brodelt schon länger, seit Februar 2024. Damals musste nämlich die Staatspräsidentin zurücktreten, nachdem bekannt geworden war, dass sie den stellvertretenden Direktor eines Waisenhauses begnadigt hatte, obwohl der wegen Beihilfe zu pädophilen Handlungen verurteilt worden war. Und wir wissen ja, bei Pädophilie hört der Spaß auf, ne? Mhm. Also durch alle Bevölkerungsgruppen hinweg, Gott sei Dank, ist ja auch richtig so. So war das auch in Ungarn und dann gab es eben Proteste. Und das war ein ganz guter Anlass für diesen Peter Magyar, eine sehr breite Oppositionsbewegung anzuzetteln. Er war eigentlich selber Mitglied in der Fidesz-Partei, also von Viktor Orban, hat sich dann eine kleinere Partei gesucht, die Tisza-Partei, und ist da relativ schnell in die Spitze gelangt, ist jetzt Spitze der Oppositionsbewegung und gilt tatsächlich auch eben als aussichtsreicher Kandidat. Und oft sind es ja so Bilder oder Videos, die so ein Fass zum Überlaufen bringen können. Mhm. Was jetzt gerade dafür gesorgt hat, dass die Menschen wieder auf die Straße gegangen sind, das waren die Bilder einer Überwachungskamera. Die zeigen, wie der Direktor einer Anstalt, also es geht wieder um so ja, Heime, Waisenhäuser, Anstalten, einen Jungen gegen den Kopf getreten hat.
Bah.
Ja, sehr unangenehm. Und ich dachte, ich bringe mal so ein kleines Porträt mit, weil du neulich schon mal sagtest, naja, wenn der jetzt an die Macht kommt, ne, wird ja auch nichts besser in Ungarn, habe ich gehört. Oder irgendwie so hast du es, glaube ich, gesagt. Was ist das?
Habe ich gesagt?
Ja, ich weiß nicht, du warst skeptisch.
Naja. Skeptisch bin ich eh, weil Ungarn dahin, das ist so ein bisschen wie Türkei. Also ich bezweifle, dass es in Ungarn überhaupt noch freie Wahlen geben kann.
Ja, doch, ich glaube, das ist noch ein bisschen anders, aber es ist schwierig. Ne? Es ist tatsächlich schwierig. Aber also, was ist Peter Magyar für einer? Wie gesagt, der war bis 2024 selbst Mitglied bei Fidesz. Das ist also auch schon mal der politische, also er ist konservativ, wie man so schon sagt.
Konservativ opportunistisch. Ne? Fidesz ist ja auch nur rechtsextrem oder rechtsradikal, weil es gerade opportun ist.
Das stimmt, ja. Er war tatsächlich auch lang genug Teil des Systems Orban, also er war in verschiedenen mittleren Positionen der Regierung und er war der Ehemann der damaligen Justizministerin, die auch über diesen Missbrauchsskandal gestolpert ist. Und insofern kann man sagen, die beiden, also die sind auch inzwischen geschieden und haben miteinander nichts mehr zu tun, sowohl privat als auch politisch, weil er hat dann nämlich das Ganze so ausgeschlachtet, dass er sogar ein privates Gespräch mit seiner damaligen noch Ehefrau, was er aufgenommen hat, veröffentlicht hat, indem sie wiederum sagte, dass Mitglieder der Orbán-Regierung von ihr verlangen würden, bestimmte belastende Gerichtsakten verschwinden zu lassen. Wie gesagt, sie ist Justizministerin. Ne? Mhm. Genau, und dieser Mitschnitt ging dann viral und das ist sozusagen der Anfang seiner neuen Karriere in einer neuen Partei als der größte Herausforderer von Viktor Orbán.
Aber klingt aber eher so, als wäre ihm Politik vollkommen egal, als wolle er einfach nur an die Macht.
Das ist das, was man vermuten kann. Also ich meine, was ihn groß gemacht hat, ist eben die Story um Kindesmissbrauch. Mhm. Er sagt, das zweite Ding sei gewesen, eben diese Korruption zu entdecken. Also dass seine Frau ihm davon erzählt hat. Deswegen hat er es auch veröffentlicht. Und er sagt so, das wäre der Grund, warum er aus dem System raus wollte und jetzt gegen Korruption kämpft. Das ist sein zweites großes Thema. Ansonsten hält er sich ganz schön bedeckt tatsächlich. Der hat aber auch Schiss. Und wahrscheinlich zu Recht. Weil stell dir vor, du bist der Gegenkandidat von jemandem, der im Grunde die Medien kontrolliert. Das ist ja das große Ding in dem Land. Ja. Der jederzeit eine Kampagne gegen dich anzetteln kann und sei es noch so erfunden und schmutzig und sonst irgendwas. Und deswegen sagt er wenig zu möglicherweise strittigen Themen. Er sagt wenig zur Ukraine oder zu Putin. Er sagt, er möchte eigentlich ein gutes Verhältnis zur EU. Ja, also da müsste Ungarn auf jeden Fall bleiben, weil es sei ein westliches Land so. Er sagt wenig dazu, was er von Pressefreiheit hält. Er war nicht bei der Budapest Pride dieses Jahr, die ja sehr groß war, was ja auch als Anti-Orbán-Protest letztendlich verstanden wurde. Da ist er lieber in Urlaub gefahren und sagt dazu auch nichts. Also er hält sich relativ bedeckt, aber ich habe ein ganz schönes Porträt auch nochmal gefunden von Keno Versek. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal als Interviewgast in der Wochendämmerung, oder?
Was? Echt?
Der ist jedenfalls so Ungarn-Korrespondent, Ungarn-Experte. Und der sagt, dass der Magyar in der Migrationsfrage wahrscheinlich die Orbán-Linie weiterführen wird, weil er auch so Sachen sagt wie, naja, Orbán hat ja auch zehntausende Arbeitsmigranten aus Nicht-EU-Ländern ins Land geholt, was ein Vorwurf sein soll. Ne?
Okay. Wobei, das kann ich nachvollziehen, ne? Weil diese migrationsfeindliche Politik, die funktioniert für Ungarn ja sehr gut. Muss man ja auch mal sagen. Weil Ungarn ist sehr klein, kriegt sehr viel Geld aus der EU. Die haben vielleicht nicht, das kann ich hier gerade nicht beurteilen, vielleicht nicht gerade so ein Demografieproblem wie Deutschland. Also für so ein kleines Land, das einfach seinen Laden dicht macht und alle, die ankommen wollen, laufen halt drumrum. Für solche läuft es gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass das 2015 war Ungarn ja auch irgendwie sehr, ja, geschockt so ein Stück weit, weil es ja so ein Transitland war quasi für viele, die diese Balkanroute gelaufen sind.
Ja. Es wollte sowieso keiner da bleiben. Ne?
Ja, klar, eben. Also deswegen war auch dieser komische Zaun, naja, egal, andere Geschichte. Dann sagt Keno, dass die Auftritte von ihm auch populistisch sind. Also klar, funktioniert ja offenbar auch ganz gut, aber dass er ganz andere Botschaften vermittelt damit. Also eher positive. Er greift jetzt nicht ständig andere an, er hetzt nicht gegen andere, sondern er stellt sich so dar, als sei er so ein bisschen der bessere Nationalkonservative, der mit den guten Manieren, ja, der irgendwie alle vereinen will und dass alle gut miteinander sind. So. Also scheint auch zu funktionieren. Und manchmal, sagt Keno, ist er auch ein bisschen arrogant und narzisstisch. Wenn Journalisten, ja, nun.
Da muss man, glaube ich, auch sein, oder? Also ich meine, also.
Ja, aber ja, also er hat wohl mal bei einem Live-Interview, ist er beleidigt gegangen, weil ihm die kritischen Nachfragen der Journalisten nicht gepasst haben.
Okay, ja, nee.
Das, also so, ne?
Ja.
Also es wird jetzt, wenn der gewählt wird, keine krasse 180-Grad-Kehrtwende in Ungarn geben, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber er ist pro-europäisch, er ist Antikorruption und ich glaube, das wäre ja schon mal was.
Wenn er denn tatsächlich pro-europäisch und Antikorruption ist und das nicht nur erzählt, bis er im Amt ist, um dann erstmal pro-Korruption und indifferent europäisch zu sein. Ne?
Ja, und es kommt natürlich dann auch drauf an, ich meine, das klingt jetzt zynisch, aber wie viel Geld Russland in die Hand nimmt, um ihn zu schmieren.
Ja. Komme ich von da aus jetzt wieder zurück in die EU? Ach, egal.
Ungarn ist in der EU, es ist nicht außerhalb, ne?
Es gibt ein Instrument, wie man so schön sagt, in der EU. Das heißt Europäische Bürgerinitiative. Das ist ein bisschen sowas wie früher in der DDR die Eingabe. Wobei in der DDR die Eingabe von Bürgerinnen und Bürgern, also von Individuen an den Staat gerichtet werden konnte. Die Europäische Bürgerinitiative ist ein Ding, da kannst du als EU-Bürgerinnen oder Bürger Unterschriften sammeln. Wenn du genug zusammen hast, nämlich mindestens 1 Million Leute aus mindestens 7 Staaten unterzeichnet haben, dann kannst du dieses Instrument benutzen, um der Europäischen Kommission neue Vorschriften vorzuschlagen, Gesetze vorzuschlagen. Du kannst sie halt damit dazu bringen, immerhin mal drüber zu reden, ob das sinnvoll ist, was du dir vorstellst oder falls nicht. Wenn die Anzahl erreicht wird, also diese Mindestzahl, dann geht das ganze Ding erstmal ins Europäische Parlament. Da dürfen dann die, wie heißt das in der Petition, heißen die Proponenten, glaube ich, also die Leute, die das angestoßen haben, die gehen ins Europäische Parlament, dürfen dann ihren Vorschlag da vorstellen. Danach kann das Parlament beschließen, ob der Vorschlag weiter erörtert wird, ob eine Entschließung gemacht wird, also was das Parlament damit macht. Und genau das ist vorletzte Woche schon passiert. Das Problem ist, es gibt bei uns in Deutschland ja schon kaum ÄrztInnen oder Kliniken, wo problemlos Schwangerschaftsabbrüche möglich sind. Also oft muss man sehr weit fahren. In manchen Regionen gibt es überhaupt keine ÄrztInnen und Ärzte, die sowas machen. Wem erzähle ich das? Du bist eine Frau, du hast das wahrscheinlich eher auf dem Schirm.
Ja, und Feministinnen.
Das ist bei uns schon problematisch. In anderen europäischen Ländern ist es noch viel schlimmer. Da kannst du so gut wie gar keine Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. So,
es
das
ist
EU-Parlament,
verboten, zum Beispiel.
Das ist sogar verboten in Polen. Siehst du, so weit geht's. Das war mir gar nicht klar.
Ja.
Jetzt hat das EU-Parlament jedenfalls nach einer europäischen Bürgerinitiative einer entsprechenden beraten und die Kommission dazu aufgefordert, also tatsächlich einen Entschluss gefasst, die Kommission dazu aufgefordert, einen Mechanismus einzurichten, der soll freiwillig sein, einen finanziellen Mechanismus, einen freiwilligen finanziellen Mechanismus, der allen EU-Mitgliedstaaten offen steht und durch EU-Mittel unterstützt wird, Koalition der Willigen. Und dieser Mechanismus, der soll es einem EU-Mitgliedstaat ermöglichen, allen Personen, die keinen Zugang zu einer sicheren und legalen Abtreibung haben, Zugang zu einer sicheren und legalen Abtreibung zur Verfügung zu stellen. Mit anderen Worten, Deutschland im Idealfall hat dann irgendeine Ausbaustufe erreicht, die es möglich macht, dass Polinnen völlig unkompliziert nach Deutschland kommen können, hier die Schwangerschaft abbrechen lassen können, ohne irgendwelche Probleme zu haben und das Ganze vielleicht dann sogar für lau oder wie auch immer sie das dann abrechnen wollen. Die Europäische Kommission hat Zeit bis März 2026, also nächstes Jahr im März, um, die Formulierung ist interessant, darzulegen, welche Maßnahmen legislativer oder nicht legislativer Art sie zu ergreifen beabsichtigt und wie sie ihre Entscheidung dafür oder dagegen begründet. Kann also sein, dass die Kommission im März sagt, das ist eine gute Idee, wir machen daraus ein Dingens, wie heißt das, Gesetz
Richtlinie.
Oder Verordnung, Richtlinie und die Mitgliedstaaten müssen das umsetzen, beziehungsweise Mitgliedstaaten können sich beteiligen und haben dadurch dann auch eine gewisse Rechtssicherheit. Wenn die Kommission das nicht macht, also sich nicht damit beschäftigt, passiert erstmal nicht viel, außer dass die Kommission mal wieder schäbig aussieht, was sie gewohnt ist, von daher ist das jetzt
ja, vor allem zuletzt, ne? Ja.
Drohung, genau. Was aber das Parlament machen kann, ist eine Untätigkeitsklage einzureichen vor dem Europäischen Gerichtshof, der dann ein Urteil fällen und eventuell die Kommission dazu verpflichten wird, sich damit zu beschäftigen und eine Entscheidung zu treffen oder so. Das passiert gelegentlich. Das war interessanterweise damals auch mit Polen, als die Kommission geschlampt hatte, den Polen Gelder zu streichen wegen ihrer mangelnden Rechtsstaatlichkeit. Ja, aber hey, es ist im EU-Parlament nicht nur diskutiert, sondern auch positiv beschlossen worden, dass legale und kostengünstige Schwangerschaftsabbrüche oder unkomplizierte Schwangerschaftsabbrüche möglich sein müssen.
In der EU, ja. Apropos, ich habe, wo du gerade gesagt hast, ne, sowas wie Petition, habe ich nochmal mein Schreiben vom Deutschen Bundestag rausgeholt, vom Petitionsausschuss. Das Schreiben ist vom 28. November 2025. Und darin steht, sehr geehrte Frau Rönicke, der Deutsche Bundestag hat Ihre Petition beraten und am 27. November 2025 beschlossen, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen teilweise entsprochen worden ist. Worum ging's? Erinnerst du dich noch? Ich wollte, dass dieses...
Ach, das Monitoring war das, ne?
Genau, dieses, das AMELAG, das Monitoring, das Abwassermonitoring für die epidemiologische Lagebewertung unbefristet fortgeführt werden soll. Diese Petition hatte ich geschrieben, lass mich doch mal gucken. Ugh. Also es sollte am 31. Dezember 2024 auslaufen und ich meine, ich hätte die Petition im Oktober oder so geschrieben. Mhm. Also Oktober 2024 Petition geschrieben, Bescheid 28. November 2025. Mehr als ein Jahr später. Und ich finde es wichtig, das mal zu sagen, weil es gibt hier sehr viele Menschen, das ist auch gerade neulich wieder in meine Mentions, ich glaube bei Mastodon reingeslidet, hier echte Petitionen. Es gibt sehr viele Menschen, die, wenn ich mal was poste von Campact oder von Init oder von Change oder von was auch immer, die dann sagen, das ist keine echte Petition, das bringt nichts.
Statt einfach, weißt du, Leute, ich denke mir dann immer, ja, dann kümmere dich halt nicht drum. Was interessiert es dich, wenn es nichts bringt? Was schmierst du mir hier in Reply rein? Lass mich in Ruhe.
Und ich finde, diese Menschen sollten auf dem Schirm haben, dass es mehr als ein Jahr dauert, eventuell, bis sich der Petitionsausschuss überhaupt damit befasst und man eine Antwort kriegt. Und es sind manchmal sind Dinge dringender, ja? Also es war nämlich damals auch so, es gab eine andere so Online-Dings-Petition, die nicht offiziell beim Bundestag war, für Amelak. Und dann habe ich da mitgemacht, habe das geteilt und es hat wieder einer gemeckert. Und dann habe ich mich entschlossen, eben dieses offizielle Petitionsverfahren zu starten, um einfach mal zu gucken, funktioniert es denn genauso gut? So. Und wenn es wirklich darum geht, dass etwas in ein paar Monaten, so war das ja damals, also Oktober, es wäre ja eigentlich am 31. Dezember ausgelaufen, wenn du nur so wenig Zeit hast, um was zu stoppen oder zu verändern, dann ist so eine Petition gar nicht so schlau.
So eine, du meinst eine rechtsgültige Petition? Ja, das ist, ja, dieses Change und Tralala-Ding, das ist letztendlich ja dann.
Es ist halt Campaigning.
Das ist Campaigning. Du kannst halt auch zu deinem Abgeordneten gehen oder zu deiner Abgeordneten und die agitieren oder zu agitieren versuchen. Und wenn du da halt hingehst und sagst, ich habe hier eine Idee, die sie sich gefälligst anhören sollten, und die sagen, ja, hier kommen jeden Tag Leute mit Ideen rein. Und du aber sagen kannst, ja, ich habe aber hier auch 150.000 Leute, die die gleiche Idee gut finden, hast du im Zweifelsfall einen besseren Hebel in der Hand. Soweit bin ich ja dann auch bereit, das anzuerkennen.
Ja, voll.
Obwohl ich eigentlich auch von dieser Art nicht rechtsbindenden Petitionen nichts halte. Ja. Aber es ist halt, hat irgendwer, ich glaube du sogar gesagt, es ist halt wie eine große Demonstration, die stattfindet.
Das war eigentlich, ich glaube, ich war es nicht.
Nee, ja, aber irgendwer hat das gesagt und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz überzeugendes Argument. Also man kann es halt genauso, wenn du zu deinem Abgeordneten gehst, das ist ja da draußen, also letztes Wochenende haben 150.000 Leute demonstriert dafür und ich erkläre ihnen das jetzt so, dass auch sie es verstehen können, was das Problem ist und wie die Lösung aussehen könnte. Warum nicht? Und vor allen Dingen, wenn ihr es nicht gut findet, ne, dann ignoriert es halt. If it's not for you, you're not meant. Das ist einfach. Vielleicht sollten wir doch insgesamt einfach Social-Media-Verbot für alle machen und dann ist gut.
Nicht nur
außer
unter
für 16.
16.
Ja, also, genau. Nee, alle unter 16 dürfen.
Wahrscheinlich wäre das Internet dann echt ein ganz guter Ort.
Ja, genau, weil ab 16 müssen sie dann Zeitung lesen, da kann man sie ja zu verpflichten und die Erwachsenen müssen das sowieso tun. Und wenn die Erwachsenen mal wieder Zeitung lesen würden, dann würde auch dieser ganze komische Verschwörungshumbug, der da so im Internet unterwegs ist, vielleicht ein bisschen zurückgehen.
Ja, und ich fand auch neulich, ich glaube, das war Nora Hespers, die den Punkt eingebracht hat, die meinte, naja, jetzt verbieten wir für, nicht wir, aber Australien, für unter 16-Jährige das Internet. Dabei sind eigentlich die Erwachsenen das, was gefährlich ist dort.
Ja, sage ich ja auch immer. Das Problem sind die Erwachsenen. Also die Erwachsenen können nicht mit dem Internet umgehen. Ja. Jugendlichen kann ich nicht beurteilen. Es gibt auch gute Gründe, das für Kinder und Jugendliche zu verbieten.
Ja.
Die finde ich weniger schwerwiegend als die Gründe, es nicht zu verbieten, beziehungsweise andere Dinge zu verbieten. Aber ja, das Problem sind die Erwachsenen, ganz eindeutig.
Ja.
Also es sind ja jetzt nicht die 15-Jährigen, die labern auch scheiße, aber die kriegst du halt relativ schnell, kannst halt relativ schnell sehen, das war jetzt Mist, was du geredet hast, und zwar aus den und den Gründen. Und typischerweise sind junge Menschen ja doch belehrbar und einsichtsfähig.
Ja.
Was ich jetzt von Leuten in meinem Alter, die sich mal eine Meinung gefasst haben, nicht unbedingt sagen kann. Und du kannst das auch nicht sagen.
Das stimmt.
Kommen wir zu einem schönen Thema. Importierter Antisemitismus ist so ein Begriff, der immer wieder rausgezogen wird, insbesondere sehr, sehr gerne von rechtskonservativen Politikern und BürgerInnen, um was eigentlich? Um darauf hinzuweisen, dass der Muselmann, du weißt schon, das ist der Typ auf dem Pferd mit einem Krummsäbel, der aus der Steppe geritten kommt und Wien belagert. Also, dass Muslime ja nicht integrierbar seien, dass Muslime alle Antisemiten sind und dass sich darum dringend mal gekümmert werden muss und. Ist halt ein Lieblingsthema der deutschen politischen Rechten, weil da muss man sich nicht mehr so sehr mit dem autochthonen Antisemitismus beschäftigen, weil der Musulmane ist viel, viel schlimmer als unser eins. Das sieht man ja auch, wenn die am Hermannplatz in Berlin demonstrieren. Und jetzt hat das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung eine Arbeit veröffentlicht mit dem Titel Importierter Antisemitismus – empirische Befunde zu antisemitischen Einstellungen in Deutschland. Mhm. Wie immer, wenn wir über was diskutieren, ist es ja ganz schön, mal ein paar Daten zu haben.
Ja.
Und ich glaube, du merkst schon, wo ich hin will.
Ja, ich hoffe.
Importierten Antisemitismus gibt's so nämlich nicht.
Ach.
Ne? Komisch, wer hätte das schon wieder gedacht? Antisemitische Einstellungen, ich zitiere so ein bisschen aus der Arbeit jetzt, antisemitische Einstellungen lassen sich nicht auf einzelne Herkunftsgruppen oder Religionszugehörigkeiten reduzieren. Antisemitische Einstellungen entstehen vielmehr aus komplexen Wechselwirkungen zwischen Migrationserfahrungen, politischer Orientierung, erinnerungskulturellen Prägungen und sozialem Kontext. Mit anderen Worten, wo du herkommst, ist nicht verantwortlich für deinen Antisemitismus, sondern wie du lebst. Und zwar aktuell du lebst, ist wichtig für die Frage, ob du Antisemitin bist oder nicht. Besonders bedeutsam, schreiben sie, sind dabei die Rollen politischer Parteipräferenzen sowie die enge Verschränkung von antisemitischen und antimuslimischen Einstellungen. Je rechtser du bist, desto antimuslimischer bist du auch und desto antisemitischer bist du auch. Sie schreiben, klassische antisemitische Rhetorik wird mehrheitlich von allen untersuchten Gruppen, damit meinen die Asiaten, Osteuropäer, Afrikaner, Muslime, alle Gruppen. Klare antisemitische Rhetorik wird mehrheitlich von allen untersuchten Gruppen sowie von Befragten ohne Migrationshintergrund abgelehnt.
Ja.
Alle sind dagegen. Jetzt kommt ein Klassiker, der Begriff Jude als Schimpfwort. In allen Herkunftsgruppen ist der Begriff Jude als Schimpfwort aus der Kindheit verbreitet. Unter Neuzugewanderten aus mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern ist er deutlich seltener bekannt.
Nein.
Schlussfolgerung der Arbeit, das spricht dafür, dass solche Muster eher in der deutschen Sozialisation entstehen, als dass sie importiert werden.
Oh, ups.
Och, in der deutschen Mehrheitsbevölkerung geht die Zustimmung zur These vom importierten Antisemitismus deutlich mit antimuslimischen und antisemitischen Einstellungen einher.
Ja, gut.
Ja? Der Schluss liegt nahe, dass die Importthese als, wie ich eingangs gesagt habe, Projektionsfläche für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und als Strategie der Schuldabwehr oder Schuldzuweisung fungiert. So, das Ganze ist sehr undifferenziert jetzt gewesen von mir. Es gibt unter bestimmten religionsethnischen Bevölkerungsgruppen verstärkten Antisemitismus und weniger Antisemitismus und sowas. Das heißt, wenn man wirklich drüber reden will, muss man ein bisschen differenzierter drüber reden, als ich das jetzt in der Kürze der Zeit gemacht habe. Aber das, was vor allen Dingen CDU-Politiker immer wieder gerne kolportieren, nämlich den muslimischen Antisemitismus, gegen den man vorgehen muss, weil alles ganz schlimm, mithin schlimmer als der autochthone Antisemitismus.
Das ist es halt, ne?
Das stimmt nicht. Das ist genauso ein Blödsinn wie die Pull-Faktoren, die sie auch immer wieder rausziehen. Und immer wenn mal jemand nachrechnet, sieht man, es gibt diese Pull-Faktoren nicht. Jedenfalls nicht so, wie die behaupten, dass es sie gibt.
Ja, ich finde das auch krass, ne? Weil also, dass das immer wieder, ja, der Antisemitismus, der importierte von den Muslimen. Und dann gleichzeitig immer weiter die Brandmauer zu den krassen Antisemiten einreißen. Also ich finde, jetzt bin dann immer so total so, ah, ja. Aber Leute lassen sich blenden davon. Das ist halt das Traurige. Es funktioniert halt. Ja.
Es funktioniert halt, weil letztendlich geht's den politischen Rechten darum, nach unten zu treten, beziehungsweise die anderen zu markieren und abzuwerten dadurch. Was natürlich auch wieder genau dem konservativen Weltbild entspricht, dass es eine Hierarchie innerhalb der Menschen gibt. Und wo ich bin, ist oben. Das haben wir auch gelernt über, ne, Stichwort kritische Weißseinsforschung. Wer es immer noch nicht begriffen hat, wir können eine Sendung verlinken, die ich dazu gemacht habe, mal vor Jahren. Ja, ich fand die sehr erhellend, weil die Frage, woher Rassismus kommt, ist ja Die kannst du übers Gehirn beantworten. Ne? Rassismus ist eine Heuristik, das Gehirn ist für Heuristiken zuständig, also macht es Rassismus. Aber und wenn du nicht für 5 Pfennige mitdenkst, dann wirst du dich auch verhalten wie ein Rassist. Jetzt,
aber kannst du auch geschichtlich beantworten?
Das ist das Kannste, aber das bleibt, ich finde, das bleibt so eine Lücke, diese geschichtliche Beantwortung. Also du stehst und sagst so, ja, aber das ist so der beliebte Ding. Der Begriff Neger kommt ja von Negroid, das bedeutet ja nur schwarz. Nee,
das meine ich nicht.
So.
Das meine ich nicht, sondern ich meine, es ist wirklich eine geschichtliche Aufarbeitung. Also in der schwarzen Geschichte, also es gibt ja auch schwarze Geschichte, also Black History, die man immer im Black History Month aufgefordert ist, sich mal anzueignen auch oder mal reinzulesen. Und die schwarze Geschichte hat das ganz gut aufgearbeitet, dass Rassismus erfunden werden musste, um den weißen Kolonisten, also die und den Unterdrückern, die ja schwarze Menschen einfach als Sklaven gehalten haben oder auch abgemetzelt haben, das waren ja Christen.
Ja, ja.
Und die brauchten ja eine Rechtfertigung, warum das okay ist. Und deswegen gibt es Rassismus.
Das ist nicht, dann ist das, was ich meinte, was du meintest. Ich meinte das nämlich nur anders und ich komme damit nicht aus der schwarzen Geschichtsschreibung, sondern aus der weißen Geschichtsschreibung. Und wenn du die kritische Weißseinsforschung anguckst, da geht es halt darum, ganz grob vereinfacht gesagt, um den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß. Also wie kann man in einer bestehenden Ordnung eigentlich rechtfertigen, dass Menschen, die schwarz sind, weniger wert sind als Menschen, die weiß sind. Und das kommt aus der christlichen Symbolik rübergeschwappt.
Ja, auch.
Und das ist eigentlich das Faszinierende. Darum funktioniert das für Christen sehr gut. Oder hat das für Christen sehr gut funktioniert. In der christlichen Symbolik ist alles Gute weiß und leuchtet und alles Böse ist dunkel und schwarz. So, und damit hattest du im Grunde, ohne das beabsichtigt zu haben, eine Hierarchie etabliert, die du in die Kolonialzeit übernehmen konntest, die du in die Abwertung Schwarzer übernehmen konntest. Und das war für mich zum Beispiel immer, wenn ich über Rassismus nachgedacht habe, immer so ein blinder Fleck, weil ich immer gedacht habe, ja, das leitet sich ab aus dem lateinischen Begriff für schwarz und so, aber da ist ja doch noch mehr dahinter als einzig und allein eine Farbzuschreibung.
Das stimmt.
Und woher die kommt, das habe ich aus der kritischen Weißseinsforschung gelernt. Das fand ich super aufschlussreich und super, also für mich persönlich total wichtig.
Ja. Ich mache das übrigens wirklich. Immer im Februar führe ich mir irgendein Werk aus der schwarzen Geschichte, aus der Black History rein. Das ist sehr, sehr hilfreich auch, gegen den eigenen Rassismus anzuarbeiten.
Nein, ich bin ja kein Rassist, nur Afrikaner sind Rassisten. Nee, das war falsch gemacht. Ich bin ja kein Rassist. Shit.
Hast die Pointe versemmelt.
Die Pointe versemmelt. Könnte ich natürlich jetzt nochmal neu ansetzen, dass du schneiden kannst, aber einen Teufel werde ich tun.
Schauen wir mit Chamjaf mal nach Marokko. Wir haben ja immer wieder dieses Jahr auch von Gen Z-Protesten gesprochen, also dass die junge Generation auf die Straße geht gegen ihre Regierungen. In Marokko ist das auch passiert. Und in Marokko war das allerdings nicht so, ist nicht so gut ausgegangen für die Protestierenden. Die Regierung, der Staat sind sehr heftig dagegen vorgegangen wie da aktuell der Stand ist, warum haben die überhaupt protestiert und was passiert jetzt dort in Marokko, das erzählt uns die Scham.
Ja, in Marokko beginnt ja am Sonntag die Africa Cup of Nations, also Marokko ist dieses Jahr Gastgeber. Ist eine etwas ungewöhnliche Zeit für ein Fußballturnier, um es mal zu untertreiben. Da gibt es auch sehr, sehr viel Kritik innerhalb des Landes. Aber gut, Marokko ist wenigstens all in und hofft ganz stark auf den ersten Africa Cup Titel. Seit 1976, also schon eine ziemlich lange Zeit her. Vor allem auch hat man jetzt ein bisschen Blut geleckt, weil man hat die letzte Arab Cup gewonnen gegen Jordanien. Also das Land ist auf jeden Fall in krasser Fußballlaune. Und so oder so will Marokko jetzt auch nun viel mehr mitmischen im globalen Fußball. Denn die Africa Cup of Nations Ausrichtung, die ist Teil eines großen Plans von Marokko tatsächlich, als Fußballgastgeber generell aufzutreten, inklusive der gemeinsamen WM 2030, gemeinsam mit Spanien und Portugal. Aber das Ganze hat auch eine andere Komponente, beziehungsweise hat auch einen sehr hohen Preis, denn im Herbst gab es nämlich ziemlich große Proteste in dem Land, vor allem von jungen Leuten, der sogenannten Gen Z 212. Die haben nämlich gesagt, ey, Leute, ihr ballert Milliarden in Stadien und Prestigeprojekte rein, während unsere Krankenhäuser, Schulen, Jobs völlig unterfinanziert sind. Slogans, die so ein bisschen rumgegangen sind, waren so wie Gesundheit statt Weltmeisterschaft oder auch wir brauchen Krankenhäuser, keine Fußballstadien. Die Proteste waren vor allem in Rabat und Casablanca sehr groß und gut organisiert. Es wurde auch genauso wie bei der Gen Z in Nepal viel über TikTok, Instagram, Discord eben organisiert, also anonym, weil man eben Angst vor Repressionen hatte und teilweise eben auch noch hat. Die Regierung hat nämlich ziemlich hart auf das Ganze reagiert. Es gab sehr viele Festnahmen, teils sehr willkürlich, an manchen Orten auch sehr, sehr, sehr viel Gewalt. Tatsächlich sind 3 Demonstranten dabei gestorben. Laut Menschenrechtsgruppen wurden Tausende Jugendliche festgenommen. Manche waren nicht mal auf Demos, sondern zufällig einfach nur in der Nähe. Familien haben berichtet von brutalen Schlägen, tagelang ohne Essen oder Wasser oder dass sie eben zu falschen Geständnissen gezwungen wurden. Eine Mutter sagt auch, ihr Sohn habe bei der Festnahme tatsächlich seine Zähne verloren. Und Frauen, die berichten eben von sexuellen Übergriffen, Beleidigungen, sexistischer Gewalt in Polizeigewahrsam und sogar Kinder sollen mit scharfer Munition verletzt worden sein. Also es war sehr, sehr, sehr sehr, sehr hart, die Polizeireaktion, die Regierungsreaktion. Insgesamt stehen mehr als 2400 Menschen vor Gericht, viele ohne fairen Prozess, also so, wo eben Anwälte fehlen, Verfahren im Schnelltempo laufen. Es gibt sogar Urteile, die teils bis zu 15 Jahre Haft gehen. Hunderte, darunter auch tatsächlich Minderjährige, sitzen immer noch im Gefängnis. Das sagen unter anderem Amnesty International und die marokkanische Menschenrechtsorganisation AMDH. Und ja, das ist so ein bisschen die Lage. Und seit diesen Protesten, seitdem 3 Demonstranten gestorben sind, also seitdem ist eigentlich tatsächlich es ist etwas stiller auf den Straßen in Marokko, also in Rabat und Casablanca vor allem. Laut der Anwältin Nadia Bakali, die in einem Taz-Artikel kürzlich zitiert wurde, haben die ganzen Verhaftungen tatsächlich alle ziemlich eingeschüchtert. Und gleichzeitig hat der König ein paar Signale gesendet, so nach dem Motto, ich habe euch gehört, es wird besser. Und sein Wort hat tatsächlich in Marokko auch enorm Gewicht, auch bei jungen Leuten. Ja, und tatsächlich aber gehen auch viele junge Leute auch nicht mehr auf die Straße, auch eben Angst vor Repression. Selbst Angehörige der getöteten Demonstranten, die wurden zuletzt festgesetzt, nur weil sie vor dem Parlament Fotos ihrer toten Söhne hochgehalten hatten. Die Behörden dazu haben eben gesagt, das sei alles rechtmäßig gewesen, wir haben nichts mit denen gemacht, es waren auch faire Verfahren, niemand wurde misshandelt, also die verteidigen sich gerade auf jeden Fall und Menschenrechtsgruppen eben sagen genau das Gegenteil. Und was tatsächlich jetzt in den Gefängnissen passiert, das bleibt weitgehend im Dunkeln.
Es ist alles furchtbar und ich habe was zur Zerstreuung mitgebracht. Und zwar ein Ding, das nennt sich Wikiflix. Hast du schon mal von gehört?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich vermute, es ist ein Kofferwort aus Netflix und Wikipedia.
Ja, es würde Sinn ergeben.
Weil nämlich, das habe ich mir übersetzen lassen, es gibt nur eine englische Erklärungsseite, weil nämlich Wikidata über 33.000 Einträge hat für Filme, die gemeinfrei geworden sind. Mhm. Ein Teil dieser 33.000 Einträge, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 1.300, also ein paar, immerhin 1.300, verfügt über eine Videodatei, entweder bei Wikimedia Commons, im Internet Archive oder auf YouTube. Und Wikiflix ist, schreiben sie, eine maßgeschneiderte Oberfläche zum Durchsuchen, Suchen und Anzeigen dieser Filme und Informationen über sie, einschließlich der Darsteller und so weiter. Sie ist an das allgemeine Thema beliebter Videostreaming-Dienste angelehnt, ohne jedoch einen bestimmten Dienst zu kopieren. Im Grunde hast du ein Streaming-Portal,
ja,
wo nur gemeinfreie Filme drin sind,
ja,
die über Bande Wikipedia dann in diese Archive gespielt werden oder aus diesen Archiven gespielt werden. Aus Deutschland sind 100 Einträge drin. Und das sind dann halt so Sachen, ne? Jetzt nicht irgendwie Stirb langsam, so alt ist
ja,
das noch
okay,
nicht.
Das ist, ja.
Aber so Metropolis, Nosferatu, M, solche Filme halt, die wirklich auch filmkünstlerisch wertvoll sind. Also alles so aus den 1910er, 1920er Jahren. Knallt nicht so geil wie Stirb langsam.
Ja.
aber soll ja Leute geben, die sich für Filmgeschichte interessieren und noch nie Metropolis gesehen haben. Was im Übrigen ein ziemlich anstrengendes Erlebnis ist heutzutage, Metropolis gucken.
Ja, Holger, dann gucken wir das doch mal an Weihnachten, würde ich sagen, ne?
Oh ja, nach Stirb langsam.
Kommen wir zur guten Nachricht. Irgendwie haben wir heute so einen kleinen Osteuropa-Schwerpunkt, scheint mir. Also ich zumindest. Finde ich aber gut.
Ist ganz okay, weil wir haben ja die letzten 50 Jahre Osteuropa komplett ignoriert.
Eben, eben. Und ich habe das Gefühl, seit 2022 ist das ein bisschen besser geworden. Also man interessiert sich jetzt doch ein bisschen mehr dafür, weil könnte ja sein, dass jetzt nächstes Moldau dran ist, ne, wenn man wenigstens ein bisschen was darüber wissen.
Ach so, ja.
So.
Ja, Polen, Tschechien hat mich schon auch interessiert, weil es halt unsere Nachbarn sind.
Nachbarn, ja, ja, klar. Aber darüber hinaus war man halt so, naja. Heute ist mal wieder Belarus dran. Früher hatte ich ja zu Beginn jeder Sendung Nachrichten aus Belarus mitgebracht. Das habe ich irgendwann gelassen, weil die Situation da halt einfach komplett stagniert hat und auch immer noch stagniert und einfach deprimierend ist. Heute gibt es aber eine gute Nachricht aus Belarus, weil in Belarus politische Gefangene freigelassen wurden. Unter anderem der Nobelpreisträger Alice Bialyatsky und die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikova.
Ja, den Namen hast du oft ausgesprochen, glaube ich.
Die habe ich ja schon sehr oft erwähnt. Das war eine von diesen drei Frauen, die im Präsidentschaftswahlkampf 2020 gemeinsam durch das Land getourt sind für Svetlana Tichanowskaja. Das war die tatsächliche Kandidatin.
War das die mit diesem Blümchenkranz im Haar immer? Da gab es doch auch so eine.
Das war, vielleicht wechselst du jetzt mit der Ukraine. Blümchenkränze im Haar sind ukrainische Traditionen.
Man kommt ja völlig durcheinander da bei diesen Osteuropäern.
Ja, ich merke schon. Naja, jedenfalls sind insgesamt 123 politische Gefangene freigekommen. Was gut ist, weil zum Beispiel Kolesnikova sollte eigentlich 11 Jahre im Gefängnis bleiben wegen Extremismus und Gefährdung der nationalen Sicherheit, weil sie Wahlkampf gemacht hat, ja, also gegen den Präsidenten. Und ich hatte ja auch berichtet, deswegen kommt ja der Name bekannt vor, die war die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit komplett von der Außenwelt und ihrer Familie abgeschnitten. Und da haben sich viele schon Sorgen gemacht um ihre Gesundheit oder auch ihr Leben. Also man wusste nicht, lebt die noch, geht's dir gut, was ist da los? Sie ist jetzt frei. Es gibt ein Video von ihr online, wo sie einen Freudenschrei lässt, also richtig schön. Und natürlich fragt man sich, warum werden jetzt auf einmal freigelassen? Also
klar.
Pressesprecherin.
Was hat der vor?
Ja, nee, es ist relativ profan. Die Pressesprecherin von Alexander Lukaschenko sagt, dass sie gegen verletzte russische StaatsbürgerInnen ausgetauscht wurden. Also einfach Gefangenenaustausch.
Moment, ich habe den Überblick verloren. Belarus hat seine eigenen Leute gegen russische Gefangene ausgetauscht? Was? Nee.
Ja, russische Gefangene, zum Beispiel in der Ukraine.
Ach so, die Ukraine hat russische Gefangene freigelassen, dafür hat Belarus seine eigenen Leute freigelassen.
Die politische Gefangene sind, ja.
Ja, ja, genau. So ergibt Sinn. Wenn es ein Ringtausch ist, ergibt Sinn.
Ja. Es war letztendlich so eine Art Ringtausch, Gefangenenaustausch, kann man auch sagen. Und tatsächlich kommen jetzt auch diese Gefangenen, also 114 von denen zumindest gehen in die Ukraine. Mhm. Andere sind nach Litauen gegangen, also eine kleinere Zahl von denen. Also alle ab ins Exil, weil die sind natürlich weiterhin in Belarus nicht sicher. Ist ja klar.
Ja, klar.
Aber sie sind jetzt sicher. Und das finde ich sehr gut, weil eben, es ist eben auch ein Nobelpreisträger dabei. Und die belarussische Opposition funktioniert ja eigentlich auch nur aus dem Exil. Also die versuchen ja aus dem Exil weiterhin dran zu bleiben und sagen, naja, also wir geben Belarus noch nicht auf. Hm. Und man drückt ihnen natürlich die Daumen.
Also es ist trotzdem, finde ich das,
bemerkenswert.
Über die gute Nachricht hinaus bemerkenswert, weil was macht Lukaschenko da? Also ne?
Ich finde es eigentlich recht profan, weil Gefangenenaustausche finden die ganze Zeit statt.
Ja, aber was ist das für ein komischer Gefangenenaustausch? Die Ukraine gibt Russen an Russland und Belarus gibt seine eigenen Leute an die Ukraine.
Naja, Belarus ist also Russland letztendlich. Es ist so.
Ja, auf eine Art, aber auf eine Art halt auch wieder nicht. Ist das irgendwie, vielleicht ist da auch der Wunschvater des Gedankens, aber ist das vielleicht der erste Schritt einer Absetzbewegung von Moskau? Die Lukaschenko da macht?
Das glaube ich, die wird da jetzt nicht zu viel reininterpretieren.
Okay. Also kann ja sein, dass der ein bisschen mehr Einblick hat und dem so langsam kalte Füße. Die
sind auch gerade wieder irgendwie russische Raketen in Belarus positioniert worden, so als Jörg.
Ja gut, aber das macht Lukaschenko ja schon immer. Der hat ja schon immer beide Publika bespielt. Na gut, dann interpretiere ich nicht zu viel da rein.
Würde ich nicht machen. Ist, glaube
okay,
ich,
dann, lassen wir doch andere interpretieren.
Sehr gut. Und kommen damit auch zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche hatten wir ein wundervolles Thema, nämlich das Thema Fett. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker in seinem letzten Limerick des Jahres 2025 dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Eine Feuilletonistin aus Mettmann sah sich jüngst irritiert ein Ballett an. Danach schrieb sie, der Stil war doch recht infantil. Aber Digga, die Mucke war fett, Mann.
Ich hatte gerechnet mit am Tänzer, da war sehr viel Fett dran oder so.
Welchen Limerick fandest du denn am besten aus unserer Kommentarspalte auf wochendämmerung.de? Das wollte ich nochmal so betont haben, weil manchmal schicken Leute auch bei Mastodon oder per Mail ihre Limericks und sage ich mal, kannst du das nochmal in die Kommentare kopieren?
Ja, keine Kommentar, kein Limerick. Ich nehme den von Heiko, wegen des kreativen Umgangs mit dem Begriff Fett. Ein Mann aus Paris, Laviette, der fand die Wochendämmerung nett. Nach dem Limmergericker lauscht er noch dem Ticker und dem Neuesten vom DAX und der Fed.
Sehr gut. Ich nehme den von Katja, die schreibt, es war einst im Märzen der Bauer. Auf seinen Traktoren stinksauer. Der Motor war leck, er kam nicht vom Fleck. Die Rösslein einspannen, wär schlauer. Und sie sagt, der Zusammenhang mit Fett sei das Öl im Motor. Also.
Naja. Also.
Ja, sagt sie selber, naja.
Also da, also hätten wir auch irgendwie Stößel nehmen können oder so.
Stößel?
Stößel. Ventilstößel. Das sind die Dinger, die im Motorblock das Benzin-Luftgemisch in die Brennkammer, also den Zylinder.
Du hast echt gut aufgepasst im Physikunterricht oder ein Faible für Autos.
Und ich weiß halt, wie Motoren funktionieren, weil ich selber Motoren repariert habe in meiner Jugend.
Ah, okay. Ja, das hilft wahrscheinlich dabei.
Das klingt jetzt hochtrabend, also ich rede natürlich vom Mofa-Mut. Also ich kann Zweitaktschrauben, jetzt nicht, das andere kann ich nicht. Ich schränke ein, ich kann luftgekühlte Zweitaktschrauben.
Es wird immer enger.
Genau. Ich kann luftgekühlte Zweitakter wieder zusammenschrauben, die schon aus...
Erzähl was, wann nehmen wir denn für ein Thema für die nächste Woche?
Glatze? Also, ja.
Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX gibt Gewinne wieder ab.
Dienstag.
DAX kommt nicht voran.
Mittwoch.
DAX fällt unter 24.000 Punkte.
Donnerstag.
DAX nimmt wieder Fahrt auf.
Freitag.
Börse bittet zum Tanz.
Was?
Ich weiß nicht. Alternativ, Nike-Aktie oder wie junge Menschen sagen, Nike-Aktie bricht nach enttäuschenden Quartalszahlen ein.
Oh. Dafür.
Ja, war DAX-Fokus diese Woche.
Ja, ist doch auch immer ganz gut.
Börsenredaktion von wer auch immer das ist.
Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder aber auch ergänzen?
Ja, korrigieren heute nicht so viel. Also mein Weihnachtsgeschenk quasi an euch ist das, oder vorläufiges Weihnachtsgeschenk an euch ist das Lob, dass ihr heute sehr gut aufgepasst habt. Zu dir möchte ich einmal ein, zwei Sachen sagen zur ungarischen Aussprache. Also vielleicht Background für die HörerInnen. Ich bin halb Ungar und daher traue ich mir da eine Korrektur zu. Also fast richtig hast du die Partei des ungarischen Oppositionsherausforderers benannt. Tisztelet és Szabadság heißt die, voll ausgeschrieben, und die Abkürzung eben Tiszta hast du fast richtig getroffen. Der Chef der Partei, also Orbáns Herausforderer, den hast du aber leider nicht mehr so gut getroffen. Der heißt nicht Péter Magyar, sondern Péter Magyar.
Okay. Siehst du, ich habe es mir abgeguckt bei einem anderen Journalisten, der es auch falsch gemacht hat. vorher nämlich extra noch geguckt. Aber
das passiert schnell. Ich habe da auch Verständnis für. Das ist ja
Schlimmer ist nur Dänisch.
Schlimmer ist nur Dänisch, genau. Und dann noch Orbans Partei selbst. Auch da eine kleine Korrektur. Die heißt nicht Fidesz, sondern Fidesz.
Ah, okay.
Also dieses SZ ist nicht das SCH, sondern das SCH wäre, wenn es nur S am Ende.
Nur S, wie Budapest. Okay.
Ja, genau. Genau richtig. Ja, also stellt mir Fragen zur ungarischen Aussprache und ein bisschen was vielleicht inhaltlich Interessanteres möchte ich kurz erzählen, denn Holger hatte ja gesagt, ja, kann der Faktencheck nicht mal fragen danach, welche Rolle Querulanten bei der Qualität von Entscheidungsprozessen spielen. Ich habe ein paar Links rausgesucht für die Shownotes und ich möchte so ein bisschen kurz erzählen, dass ich zum Beispiel dann beim Lesen interessant fand, dass es ja ganz verschiedene Arten gibt von Dissens. Also einerseits kann man natürlich auf einer inhaltlichen Ebene unterscheiden, ist der Dissens sozusagen, also was für eine Motivation hat der, was für einen Hintergrund hat der? Ist das so einer sachlichen Natur? Geht es irgendwie um Minderheitenschutz? Gibt es eine direkte Betroffenheit von der Person, die Dissens äußert oder nicht? Und ich fand vor allem ein begriffliches Konzept interessant. Da geht es um authentischen Dissent gegenüber so einem Teufelchen oder Devil's Advocate. Im englischen Ansatz. Und es gibt da einige Forschung, die suggeriert, dass authentischer Dissens eben also quasi echte Kritik gegenüber sozusagen der gespielten Kritik von der Devil's Advocate-Position aus, dass die eben sehr viel effektiver ist, so eine Dissens-Position. Und das ist ganz interessant, weil man vielleicht ja viele Leute oder auch gerade auch im politischen Prozess es ja so Modelle gibt, dass man versucht zum Beispiel auf der professionellen Ebene zum Beispiel Risikotechnikfolgenabschätzung zu machen oder Folgen eines Gesetzes abzuschätzen. Und natürlich ist das teilweise möglich, ne, basierend auf Modellen, sachlichen Überlegungen, Logik etc., aber eben authentischer Dissens und damit vielleicht auch Protest eben vom Betroffenen, ne, je nach Situation, ist vielleicht total wichtig. Und ne, damit eben tatsächlich auch so diese Querulantenrolle wieder zurück zu Holger, der eben im politischen Kontext war, ja, können eben dann tatsächlich wahrscheinlich den Unterschied machen in der Qualität zum Beispiel von der Gesetzgebung. Also tatsächlich ein interessantes Thema. Ich konnte jetzt allerdings nicht die wegweisende Studie finden, an die sich vielleicht Holger da erinnert hat. Dafür gibt es dann doch zu viel Arbeit auf dem Gebiet, dass ich da mir jetzt sofort klar gewesen wäre, was er konkret gemeint hat.
Also kannst keine Zahl liefern, so viel Prozent Gutes wurde durch Querulanten erreicht.
Genau, die Zahl habe ich exakt leider nicht gefunden. Aber widerlegt habe ich sie auch nicht.
Ja, dann vielen Dank auch für die Hilfe im Ungarischen und ich wünsche dir frohe Weihnachten.
Das wünsche ich auch und bis bald.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Vielen Dank, dass wir ein weiteres Jahr Wochendämmerung machen konnten. Dank euch. Falls ihr noch nicht dabei seid, dann guckt mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr alle Wege, wie ihr uns unterstützen und auch für das Jahr 2026 finanziell fit machen könnt. Ihr könnt wirklich machen, wie es euch am liebsten ist, ein Abo bei Apple Podcasts, ein Abo bei Steady oder gerne auch direkt auf unser Konto, wenn euch hin und wieder mal, und es ist ja wirklich selten, Werbung nicht stört, weil da kommt am meisten bei uns an. Falls ihr aber bei Steady Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor und genau das kommt jetzt.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Oops, I did it again.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Miniserien. Diesen Monat Haus Kummerfeld mit V und DT auf Arte TV.
War das auch von ihm die Empfehlung mit Mam?
Nee. Von ihm kam aber Chabos auch.
Chabin. Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Mam habe ich selbst entdeckt. Und
das
kann
hast
ich
schön gemacht.
Kann ich an der Stelle auch empfehlen.
Ja.
Für dich war es hart.
Das hat mir schreckenweise körperlich Schmerzen bereitet, weil, ja.
Ja.
Ich habe in meinem Leben zu viele Leute kennengelernt, die so sind. Das ist nicht.
Werdet ihr sehen. Kirsten freut sich auf die jährliche Postkarte der Wochendämmerung. Vielen Dank.
Silke Dietz.
Ich gestern geschrieben, Kirsten. Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben und das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Antj Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogol.
Sabine Lorenz.
Christian Maniewski.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Der Dösewicht möchte klarstellen, dass letztes Jahr der Chaos Communication Kongress in Niedersachsen nicht als Bildungsurlaub anerkannt war.
Und die Katrin möchte klarstellen, dass sie sich total vertan hat, als ihr gesagt habt, in Berlin gäbe es keinen Bildungsurlaub. Das stimmt nicht. In Berlin gibt es den tatsächlich, ich habe das verwechselt, weil es für Haus 1 Mitarbeitende keinen Bildungsurlaub gibt. Deswegen dachte
weil
ich, es sei Berlin.
Weil Strafe muss sein.
Nee, weil es in Bayern keinen Bildungsurlaub gibt.
Ach, und ich arbeite hier für eine bayerische Firma. Ach ja.
Naja, für die freien Mitarbeitenden ist es eh nicht relevant, nur für die Festangestellten.
So.
Und ich hatte das mal nachgeguckt und hatte dann gesehen, es gibt keinen Bildungsurlaub, weil in Bayern gibt es tatsächlich keinen Bildungsurlaub. Es ist eins von zwei Ländern, das andere ist Sachsen, ohne Bildungsurlaub. Und das fand ich noch, das haben mich mehrere Leute darauf hingewiesen und das war einfach eine Verwechslung in meinem Kopf, weil ich ja in Berlin bin, die Firma aber in Bayern. Ja.
Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo wir waren.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz.
Sodan Muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
So nicht, Herr Klein, so nicht. Aschnasch, Nacks, Dubarz, Trubaluk, Takimba und die Karte bitte per L Natz Gull an die hinterlegte Versandadresse.
Silvio, der sich fragt, ob Telly den Abspann hört und schon im Fanclub ist. Tretet dem Fanclub bei. Es ist sehr kuschelig hier.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Lise wünscht allen einen schönen Advent und viele Siege auf Katan.
Maike Ahrensen.
Biel und Alice.
Timo Altfelde.
Roland, der Freshcuber, zieht jetzt in seinen zweisitzigen Kompaktschutzraum K2000. An Bord genügt eine Tagesration an Speisen und Getränken. Sie zirkuliert.
Katrin meint, ekusieren statt rugeln hilft dem Klima und der Demokratie. Apel.
Im Herzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Baur.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Memo an mich selbst. Bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Sven Böing.
Es ist Herbst. Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Wir wünschten zum Weihnachtsfeste euch beiden das Allerbeste.
Christoph Henninger und Clemens Langhans grüßen mit Engelschören all jene, die dies hören, auch wenn es die Luft verpeste.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernowski.
Thomas D.
Hey Carsten, sperr mir die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Dieses Infrastruktur-Zukunftsgesetz ist der krasseste Clusterfuck, den diese Regierung bisher losgelassen hat. Das macht den Eindruck einer konzertierten Aktion zur Rückabwicklung des Umwelt- und Naturschutzes.
Schön, ich hatte geschrieben, verfestigt sich bei mir zunehmend der Eindruck, die Bundesregierung betriebe Sabotage.
Hm.
Da ging es dann aber auch, glaube ich, nicht um Infrastruktur, obwohl das ja alles in einem ist, sondern um hier erneuerbare. Naja, Sie wissen schon, Alice Shen.
Mein Pups kann schon schreiben und lesen. Deiner ist noch nicht mal in der Kita gewesen.
Cristiano del Tauscho.
Und so weiter, der Left Wing Commander.
Public Service Announcement. Diese Woche schon die Pflanzen gegossen.
Beni der Dingstar.
Chabos wissen, wer DJ Bobo ist.
Das mit dem PSA habe ich übrigens reingeschrieben, weil ich es vermisst habe letzte Woche und meinen Pflanzen hat das gar nicht gut getan. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
Flache Hierarchien ist meistens auch nur ein fancy Begriff für Chefsduzen.
Felix.
Dahinter schmeißen sie sich dann trotzdem raus.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Natürlich muss mit Krieg für immer Schluss gemacht werden. Natürlich kann das nur gelingen, wenn die ganze Welt einer einheitlichen Regierung unterstellt wird. Unsere Kronen und Fahnen sind dabei hinderlich. Natürlich müssen sie verschwinden.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Es ist so, mit Tabak und Rum, erst ist man froh, dann fällt man um.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Bei uns zieht wieder ein kleiner Weihnachtswichter ein. Er heißt Loki und macht freundliche Streiche. Es macht Spaß und ich kann wieder etwas Kind sein. Kann ich allen nur empfehlen.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Friedrichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Mariana Friedrich.
Samwise Gamgee.
Samwise Gamgee.
Ist auch wieder Herr der Ringe.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt wieder irgendein Wortspiel, das ich nicht raff. Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Cesare Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Benjamin fragt sich, ob die Kinder von Haftbefehl als die Söhne Stammheims touren würden.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Kam der nicht aus Offenbach? Der kommt aus Offenbach.
Ja, aber wegen
Stammheim
Gefängnis.
Gehört doch nicht zu Offenbach. Ja, aber Stammheim gehört doch nicht zu Offenbach.
Ja, na und?
Aber Mannheim und Stamm.
Wegen Haftbefehl so, und Gefängnis.
Ah, verstehe. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur doof. Ja, nee, kann ich nicht. Konnte ich noch nie. Darum hat Frau Lausberg mich immer im Zeiträtsel besiegt früher. Wo waren wir?
Bei Silke Hartmann.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Roland im Namen des Königs von Roland.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand und so weiter.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal, die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Im Statistischen Bundesamt habe ich die Tage gelesen, dass die Apfelernte dieses Jahr auch viel höher ausgefallen ist als sonst.
Mensch.
Kamikaze.
Jasmin Kieseliermark.
Mensch, das ist ja ein Ding. Oder wie meine Oma immer gesagt hat, Donnerwetter. Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Nolz und Zalewski.
Patrick König.
Marcel Köppen.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kohlfink.
Jeanette Lechner.
Detmar Lesen. Dietmar. Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Botschafter der Liebe, Liebe als Botschaft, Trieb als Motor. Was?
Ja, Detmar Liesen.
Dennis Lichtentäler. Nee, Quatsch. Nico Linder. Ich habe heute Horizontalprobleme.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Tim Muller.
Silly Neubig.
Gung. Nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirg Miriquidi.
Gung? War nicht Gung? War doch der vietnamesische Koch von Dr. Dressler in der Lindenstraße. Hieß der nicht Gung? War das überhaupt der Koch?
Oh ja, wenn hier einer von uns beiden das weiß, dann du?
Das ist, weißt du, wie lange das her ist?
Ja, eben.
Das ist 30 Jahre her. Ja. Ist das 30 Jahre her? Das ist 30 Jahre her. Ach du Scheiße.
Du wirst alt.
Wenn du Finn heißt, nimm deinen Schlüssel mit.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass es 30 Jahre her ist, dass ich Lindenstraße gemacht habe.
Das ist jetzt bestimmt erschütternd für dich.
Total, weil mir war gar nicht klar, dass ich damals schon alt genug war, das zu tun. Vielleicht war ich das auch nicht. Annette Och. Das war schon wieder für diese Woche schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Braus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe wünscht allen entspannte Feiertage.
Axel Rasmussen.
Weisheiten der Menschlichkeit, Episode 2. Heute ein Zitat von Steve de Chazard. Reden über Probleme lässt Probleme wachsen. Reden über Lösungen lässt Lösungen wachsen.
Dispatches from the Nerd Reich. From Monroe Doctrine to Moron Doctrine.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wie der Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Anna Roth.
Sven Rutloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Komse Skibidibi.
Alexander Spurkowski.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert,
Heike Stoll,
Günther Stück,
Claudia Taschow,
Don't Panic, Tease the People with Kindness,
19,
When a Grid Misaligned with Another Behind That's a Moiré,
Somebody Once Told Me the World is Gonna Roll Me,
Evil Begins When You Begin, Hallo?
Hallo.
Evil Begins... Evil begins when you begin to treat people as things.
Moritz Timm.
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben die Adventsdeko im Haus verteilt und bei Priscilla und Gwyneth Molesworth für die nächsten Wochen Glühwein satt geordert.
Moosmutze und Waldwuffel.
Der Luchs freut sich über genug Lohn, um den Lieblingspodcast weiter zu unterstützen und grüßt Sally, den Pinguin und ihren Papa.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Verdammte politische Korrektheit. Weihnachtsreifen heißen jetzt plötzlich Winterreifen.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Jetzt ist M60 und hat diesen Gruß immer noch nicht gehört. Weiterhin viel Würfelglück.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt, nicht zu sehr den Kopf in den Sand stecken.
Andersrum?
Nicht zu sehr, ach so. Ich denke gerade, wie? Und zu guter Letzt, nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal frohe Festtage. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder ganz frisch.
Schöne Weihnachten und guten Rutsch.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 19. Dezember 2025. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.